Willkommen zu unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns heute was Spannendes an. FlowOS. Ein neues Betriebssystem für Organisationstransformation, vorgestellt von Rob Van Linder.
Genau, die Quelle ist sein Artikel vom 22. Oktober 2025. Also fast ein Blick in die Zukunft der Organisationsentwicklung, könnte man sagen.
Absolut. Und das Besondere ist ja, der Artikel selbst, der wurde zusammen mit KI geschrieben. ChatGPT, Gemini, Comet waren da wo beteiligt.
Ja, das allein zeigt ja schon, worum es bei FlowOS geht, ne? Also Co-Kreation, Transparenz, sehr passend zum Thema.
Total. Unsere Mission heute ist also, mal herausfinden, was steckt wirklich hinter FlowOS. Warum glaubt Van Linder, dass wir das brauchen? Und was will es anders machen als die Modelle, die wir bisher so kennen? Gerade auch im Umgang mit KI. Lass uns da mal eintauchen.
Gerne.
Fangen wir doch mal da an, wo es oft wehtut. Viele Transformationsversuche, die verlaufen im Sande. Woran liegt das deiner Meinung nach? Oder was sagt Van Linder dazu?
Also Van Linder sieht ein Hauptproblem in diesen sehr starren Skalierungsframeworks. Er nennt ja SAFe als prominentes Beispiel.
Okay.
Die erzwingen oft zu viel Prozesscompliance, zu viel Gleichschaltung und das erstickt dann die Neugier und das Mitgestalten wollen.
Und das Ergebnis kennen wir dann. Widerstand, vielleicht Zynismus, diese berühmte Transformationsmüdigkeit.
Ganz genau. Van Linder beobachtet eben auch, dass Menschen und gerade jüngere Generationen, die suchen nach Sinn. Die wollen echten Einfluss, nicht nur vorgeschriebene Rituale abarbeiten.
Verstehe.
Und wenn der Prozess dann wichtiger wird als der Mensch, dann fehlt halt die psychologische Sicherheit. Die brauchst du aber für echten Wandel.
Und jetzt kommt noch KI dazu.
Ja, genau. Diese sogenannte Agentic AI, also KI, die immer eigenständiger wird, das bringt nochmal ganz neue Komplexitäten, auch ethische Fragen. Und da sind starre Modelle oft einfach überfordert. Die haben darauf keine guten Antworten.
Okay, klar. Und da soll FlowOS jetzt die Lösung sein?
Zumindest ein Lösungsansatz. FlowOS versteht sich als Adaptive Strategy Operating System. A-Quadrat-OS nennt er das.
A-Quadrat-OS, okay.
Und die Kernphilosophie ist eigentlich radikal einfach. Meaning before mechanics. Also, erst der Sinn, dann die Methode.
Das heißt, es ist keine weitere Checkliste.
Nein, eben nicht. Es ist eher eine flexible Architektur, menschgetrieben, KI unterstützt und immer auf kontinuierliche Ausrichtung auf Lernen ausgelegt.
Auch der Name FlowOS, der klingt ja schon anders. Nicht so nach starrem Gerüst, eher nach Anpassung, oder? Nach einem natürlichen Rhythmus. War das Absicht?
Das ist ein guter Punkt. Ich denke schon, ja. Es passt zur Philosophie. Von Linder schreibt auch, der Name soll bewusst Widerstände abbauen.
Also weniger abschreckend als vielleicht LoopOS, was ja so nach endloser Veränderung klingt und vielleicht Führungskräfte abschreckt.
Genau das. Es geht darum, eine psychologisch zugänglichere Rahmung zu schaffen. Flow klingt eben positiver, natürlicher.
Okay, spannend. Kommen wir mal zum Kern der Sache. Was macht FlowOS denn jetzt wirklich fundamental anders als, sagen wir mal, SAFE?
Von Linder spricht ja von einem echten Paradigmenwechsel, wie man Skalierung denkt.
Ja, das ist der wirklich entscheidende Punkt. Traditionelle Modelle wie SAFE, die skalieren ja oft, indem sie Praktiken, Rollen, Prozesse über Hierarchien ausrollen.
Mhm.
Im Grunde skalieren sie damit Kontrolle. Sie versuchen, alles vorhersehbar zu machen.
Okay.
Und FlowOS?
FlowOS will das Gegenteil. Es will skalieren durch Vernetzung, durch gemeinsames Verständnis, durch Lernen, durch menschliche Einsichten. Es skaliert sozusagen Empathie, Kollaboration und den geteilten Sinn.
Empathie skalieren statt Kontrolle skalieren. Huh, das ist eine starke Ansage.
Absolut. Die These dahinter ist halt, echte, nachhaltige Anpassungsfähigkeit, die kommt nicht von oben per Anweisung, sondern die wächst aus dem System selbst, durch Feedback, durch Lernen.
Aber wie soll das praktisch funktionieren? Empathie skalieren, das klingt ja erstmal hulehue, weich. Was ist da der Motor dahinter?
Der Motor oder die Sense-Making Engine, wie Van Linder es nennt, ist Design Thinking.
Ah, okay. Design Thinking kennt man ja.
Ja, aber hier nicht als einmaliger Workshop, sondern als kontinuierlicher Prozess in der Organisation. Diese bekannten Phasen einfühlen, definieren, Ideen finden, Prototypen testen, das wird zu einem ständigen Lern- und Reaktionszyklus.
Das heißt, Der Fokus verschiebt sich weg vom reinen Entwickeln von Lösungen hin zum tieferen Verstehen des Problems und der Nutzer.
Ganz genau. Design Thinking dreht das um. Weg vom internen Technology Push, also wir haben eine tolle Technik, was machen wir jetzt damit, hin zum Market Pull. Was brauchen die Nutzer wirklich? Was verlangt der Markt?
Und das soll dann Innovation fördern?
Ja, und vor allem auch die Kultur schaffen, in der sich Leute trauen, Ideen einzubringen, Feedback zu geben. Stichwort psychologische Sicherheit. Das ist zentral.
Aber gute Ideen allein reichen ja nicht aus. Wie stellt Flow in OS denn sicher, dass die Ideen dann auch im Geschäftsalltag funktionieren und nicht nur nette Gedankenspiele bleiben?
Gute Frage. Das geschieht durch die konsequente Anwendung der drei Linsen des Design Thinking.
Die drei Linsen?
Genau. Erstens, Desirability. Ist die Idee überhaupt erwünscht? Wollen die Nutzer das wirklich? Zweitens, Feasibility. Ist es machbar? Können wir das technisch und auch nachhaltig umsetzen?
Und drittens?
Drittens, Viability. Ist es wirtschaftlich? Rechnet sich das Ganze für uns? Nur wenn alle drei Aspekte, Erwünschtheit, Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit, im Gleichgewicht sind, entsteht echter, nachhaltiger Wert.
Das verhindert dann sozusagen Luftschlösser oder technisch brillante, aber nutzlose Features.
Exakt. Oder tolle Ideen, die sich aber einfach nicht rechnen.
Okay, verstanden. Van Linder betont ja auch, dass Flow OS mehr ist als nur eine Methode für Projekte. Er spricht von dynamischen Fähigkeiten, die gestärkt werden sollen. Was meint er denn damit? Geht es darum, dass die Organisation als Ganzes anpassungsfähiger wird?
Genau das ist der Punkt. Dynamische Fähigkeiten ist ja ein Begriff aus der Strategieforschung. Das beschreibt im Grunde die Fähigkeit einer Organisation, ihre Ressourcen immer wieder neu zu kombinieren, neu zu konfigurieren, um sich schnell an Veränderungen anzupassen.
Also so eine Art strategischer Muskel.
Ja, genau. Und Flow OS will genau diese Muskeln trainieren. Zum Beispiel die Fähigkeit, Probleme breiter wahrzunehmen. Das kommt durch die Empathiephase. Oder verschiedene Lösungen zu diskutieren. Das ist die Ideenfindung. Oder sich eben auch auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das ist das Definieren und Priorisieren.
Es geht also darum, die strategische Anpassungsfähigkeit der ganzen Organisation zu erhöhen.
Richtig. Nicht nur einzelne Projekte besser zu machen, sondern das System lernfähiger zu gestalten.
Okay, das ist ein ambitioniertes Ziel. Wie übersetzt sich das denn jetzt in konkrete Werkzeuge oder Prozesse im Flow OS? Was nutzt man da?
Flow OS nutzt durchaus bekannte Werkzeuge, aber gibt ihnen einen spezifischen Dreh. Zum einen OKRs, also Objectives and Key Results.
Kennt man ja. Ziele und Schlüsselergebnisse.
Genau. Die geben die Richtung vor, das was. Aber, und das ist ganz wichtig bei Flow OS, sie werden nicht als starre Ziele verstanden, sondern als Hypothesen.
Hypothesen. Das heißt, man geht davon aus, dass sie vielleicht falsch sind?
Oder zumindest angepasst werden müssen. Sie sind Annahmen darüber, wie wir Wert schaffen können. Und diese Hypothesen müssen ständig überprüft und angepasst werden. Das macht sie flexibel.
Okay. Und das zweite Werkzeug?
Das ist Kanban. Das steuert den Arbeitsfluss, also das Wie, und es schafft Transparenz über die Arbeit.
Kanban ist ja auch bekannt. Gibt es da Besonderheiten bei Flow OS?
Ja, eine wichtige ist die explizite Nutzung von Zuständen wie on hold, also angehalten, und retired, zurückgezogen, für Initiativen oder auch ganze Objectives.
Warum ist das wichtig? Klingt erstmal banal.
Ist es aber nicht. Es hilft enorm, diese Ideenflut aus dem Design Thinking zu managen. Nicht jede gute Idee kann sofort umgesetzt werden, oder?
Stimmt.
Diese Zustände helfen, solche strategischen Schulden, also gute, aber gerade nicht verfolgte Ideen, sichtbar zu machen und eine Überlastung zu vermeiden. Es geht darum, ganz bewusst zu entscheiden, was man nicht tut. Fokus halten.
Das unterstützt dann diese dynamische Fähigkeit des Cropping, also des Zuschneidens, von der du vorhin gesprochen hast.
Genau. Es hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
Okay, und wie hängt das jetzt alles zusammen? Design Thinking liefert Ideen und Verständnis, OKRs sind die Hypothesen, Kanban steuert den Fluss. Wie greift das konkret ineinander?
Das läuft in einem Kreislauf, den von Linder den Evolving Objectives Loop nennt. Also ein Kreislauf sich entwickelnder Ziele.
Mhm.
Vereinfacht gesagt. Neue Erkenntnisse aus der Empathiearbeit, also Nutzerfeedback, Marktbeobachtung, sowas. Das sind die Trigger, die Auslöser.
Okay.
Diese Trigger führen dann dazu, dass die OKR-Hypothesen überprüft werden. Passen unsere Ziele noch? Müssen wir was ändern?
Verstehe.
und die daraus entstehenden Experimente oder neuen Initiativen, die werden dann über das Kanban-Board gesteuert und für alle sichtbar gemacht. Es ist also ein kontinuierlicher Lernfluss.
Und wie stellt man sicher, dass das nicht nur auf dem Papier schön aussieht, sondern auch wirklich gelebt wird in der Organisation?
Durch Feedback-Routinen. Aber, und das ist wichtig, die werden als kulturelle Rituale verstanden, nicht als reine Kontrolltermine oder Status-Meetings.
Kulturelle Rituale, was heißt das?
Das heißt, Dinge wie OKR-Reviews oder Retrospektiven sollen dem Joint Sense-Making dienen. Also dem gemeinsamen Verstehen, dem gemeinsamen Lernen. Was haben wir beobachtet? Was bedeutet das für uns?
Also weniger berichten, mehr Dialog.
Genau. Entscheidungen sollen auf Daten plus Geschichten basieren. Also nicht nur nackte Zahlen, sondern auch die qualitativen Beobachtungen, die Geschichten dahinter. Das soll Hierarchien abbauen und Vertrauen fördern, eben diese psychologische Sicherheit stärken.
Ja, das klingt wirklich sehr stark nach einem Fokus auf Kultur und Zusammenarbeit. Lass uns nochmal auf die Skalierung zurückkommen. Wenn Flow Hours, also Empathie, skaliert, wie unterscheidet sich das Ergebnis von der Skalierung durch Kontrolle, wie bei Safe zum Beispiel?
Naja, das Ziel ist halt ein anderes. Es geht nicht primär um Effizienz durch Standardisierung und Vorhersehbarkeit, obwohl das auch ein Nebeneffekt sein kann.
Sondern
um Anpassungsfähigkeit durch gemeinsames Verständnis. Es soll Innovation demokratisieren, also mehr Leuten ermöglichen, sich einzubringen. Flow Hours baut da auf Erfahrungen mit Enterprise Design Thinking, kurz EDT, auf.
Wie bei IBM oder SAP, die nutzen das ja.
Richtig. Und dort hat man offenbar gesehen, dass dieser Ansatz tatsächlich auch Effizienz bringen kann. Wenn Linda zitiert, da zahlen über 75% weniger Zeit für Designabstimmung, doppelte Projektgeschwindigkeit, solche Dinge.
Aha, also ist Flow OS dann quasi eine Weiterentwicklung von diesem Enterprise Design Thinking EDT 2.0 sozusagen?
Ja, so könnte man es sehen. Es nimmt diesen starken Empathiefokus von EDT und reichert ihn an. Mit OKRs für den strategischen Fokus, mit Kanban für die transparente Steuerung des Arbeitsflusses und ganz wichtig mit einer bewussten Integration von KI.
Aber mit Leitplanken, wie du sagst.
Genau. KI als Werkzeug und Kollaborationspartner, aber eben mit klaren ethischen Leitplanken.
Das klingt jetzt aber auch so, als bräuchte es dafür ein komplett anderes Führungsverständnis, oder?
Unbedingt. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Führungskräfte sind hier weniger die Kontrolleure, die alles vorgeben und überwachen.
Sondern
eher Facilitators, Ermöglicher. Sie schaffen den Rahmen für Lernen, für gemeinsames Verständnis, für psychologische Sicherheit. Sie fördern Neugier und halten den Fokus auf den gemeinsamen Sinn.
Und Entscheidungen werden dann noch anders getroffen.
Ja, FlowOS fördert Distributed Leadership, also verteilte Führung. Entscheidungen sollen möglichst da getroffen werden, wo die Informationen sind. Oft ist das an der Organisationskante, also nah am Kunden, nah am Markt.
Nicht mehr zentral im Elfenbeinturm.
Eben. Das stärkt die Anpassungsfähigkeit und diese dynamischen Fähigkeiten, von denen wir sprachen. Wie Extending, also den Problemraum erweitern. Und Debating, verschiedene Perspektiven diskutieren.
Also wenn wir es nochmal zuspitzen, der Vergleich, SAFE zielt auf planbare Effizienz durch Kontrolle.
Richtig. Top-Down-Prozessskalierung.
Und FlowOS zielt auf Anpassungsfähigkeit durch Lernen und gemeinsamen Sinn.
Genau. Vernetzte Empathieskalierung. SAFE organisiert über Rollen und Zeremonien, FlowOS über Empathieschleifen und Lernzyklen.
Und das Alignment, also die Ausrichtung, bei SAFE durch Kontrolle, bei FlowOS durch Sinn.
Das trifft den Kern, ja. Das sind wirklich grundlegend andere Philosophien dahinter.
Okay. Kommen wir zur großen Herausforderung, die du schon angesprochen hast. KI. Speziell diese Agentic AI, die immer selbstständiger wird. Wie geht FlowOS damit um? Das klingt ja nach einer ganz neuen Ebene der Komplexität.
Ja, absolut. Und FlowOS adressiert das ganz explizit. Es geht eben nicht nur darum, KI als schickes neues Werkzeug zu nutzen,
sondern
eine echte Koexistenz von Mensch und KI zu gestalten. Van Linder spricht hier von Systemempathie.
Systemempathie, okay, was heißt das? Nicht nur den Nutzer verstehen, sondern
das ganze Zusammenspiel verstehen. Wie interagieren Menschen, KI-Systeme und die Organisationskultur? Wie beeinflusst sich das gegenseitig? Und ganz wichtig, Ethik ist hier kein Add-on, das man später mal draufpackt.
Sondern
muss von Anfang an Kern der Governance, der Steuerung sein.
Okay. Und wie zeigt sich das konkret in FlowOS? Gibt es da Mechanismen für diese Systemempathie und die Ethik?
Ja, Van Linder schlägt 3 zentrale Prinzipien vor und wie sie integriert werden können. Erstens, Bewusstsein statt blinder Automatisierung. Die Gefahr ist ja die Illusion of Choice, dass uns Algorithmen unbemerkt lenken. FlowOS integriert dafür sogenannte Ethical Triggers in den Designprozess, also bewusste Stopps, um über ethische Implikationen, über mögliche Nudges durch die KI nachzudenken. Und es fordert Transparenz. Warum schlägt die KI das jetzt vor?
Okay, das ist Prinzip 1. Was ist das zweite?
Zweitens, Mensch-KI-Co-Agency, also gemeinsame Handlungsfähigkeit, aber mit dem Menschen im Fahrersitz. Wir dürfen unsere Urteilskraft nicht einfach an Algorithmen abgeben.
Wie will FlowOS das sicherstellen?
Durch Co-Agency-Checkpoints. Das sind definierte Punkte im Prozess, zum Beispiel im Kanban-Mod, wo eine menschliche Prüfung und Interpretation von KI-Ergebnissen stattfinden muss, bevor es weitergeht. Der Mensch bleibt in the loop, nicht nur on the loop.
Verstehe. Der Mensch muss aktiv zustimmen oder eingreifen. Und das dritte Prinzip?
Drittens, Co-Evolution der Rollen. Die Art, wie Mensch und KI zusammenarbeiten, die wird sich ja ständig verändern. Das ist kein statischer Zustand.
Logisch.
FlowOS will diesen Wandel aktiv gestalten. Und hier kommt ein wirklich spannender Punkt. Wenda Linder schlägt Relationship Learning als Metrik vor.
Relationship Learning, also Beziehungslernen.
Genau. Man misst also nicht nur den Output, den die KI liefert oder wie schnell wir sind, sondern man misst auch die Qualität der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI.
Wie soll das gehen?
Zum Beispiel, indem man fragt, beeinflusst die Nutzung der KI unsere menschliche Urteilsfähigkeit positiv oder negativ? Stärkt sie kritisches Denken oder schwächt sie es? Und diese Erkenntnisse fließen dann wieder in die Strategie ein, also in die Weiterentwicklung der OKRs.
Wow. Relationship Learning als strategische Metrik, das ist wirklich ein neuer Gedanke. Das heißt, die Art, wie wir mit KI zusammenarbeiten, wird genauso wichtig wie das, was wir am Ende erreichen?
Genau, das ist die tiefer liegende Idee. Es geht darum, sicherzustellen, dass die Einführung von KI nicht nur technisch irgendwie funktioniert, sondern auch organisatorisch und kulturell gesund verläuft. Dass sie den Menschen stärkt, statt ihn zu marginalisieren oder seine Fähigkeiten verkümmern zu lassen.
Das ist echt tiefgreifend. Wie kann man sich das denn jetzt so ganz praktisch im Alltag vorstellen? Ersetzt FlowOS jetzt alle bekannten Meetings durch neue, komplizierte Zeremonien?
Eher das Gegenteil, hoffentlich. Es geht nicht um eine Flut neuer, starrer Zeremonien, sondern um einen sinnvollen Rhythmus für gemeinsames Lernen.
Einen Rhythmus?
Ja. Von Linder schlägt Formate vor, wie zum Beispiel ein Flow-Kickoff für neue Initiativen, einen asynchronen Flow-Pulse zur schnellen Abstimmung, kurze Experiment-Huddles und ganz zentral die Sense-Making-Reviews.
Sense-Making-Reviews, okay. Was passiert da?
Die sollen etwa alle 2 Wochen stattfinden. Da treffen sich dann Entwickler, Manager, Stakeholder. Aber der Fokus ist anders als bei typischen Status-Meetings. Es geht um Story zuerst erzählen, dann die Evidenz prüfen, gemeinsam interpretieren, entscheiden, also das Board anpassen und dann reflektieren.
Also wirklich ein strategischer Dialog, kein reines Abnicken von Status-Updates.
Genau, das ist das Ziel. Weniger Meetings, aber dafür mit mehr Sinn und echter gemeinsamer Denkarbeit. Die Implementierung soll ja auch schrittweise erfolgen, oft mit Pilotteams starten, um zu lernen.
Und gemessen wird dann eben nicht nur Output oder Geschwindigkeit.
Nein, der Fokus verschiebt sich. Kennzahlen wie Learning Velocity, also wie schnell validieren wir unsere Hypothesen, oder dieser Relationship Learning Index, den wir gerade besprochen haben. Aber auch psychologische Sicherheit oder die Strategic Adaptability Rate rücken in den Vordergrund. Es geht um Lernen und Anpassungsfähigkeit.
Okay, das war jetzt eine Menge Input. Fassen wir nochmal kurz zusammen. FlowOS ist also der Versuch, Transformation wirklich radikal anders zu denken. Menschenzentriert, adaptiv, lernorientiert.
Richtig.
Es verknüpft bekannte Elemente wie Design Thinking, OKRs, aber eben als flexible Hypothesen und Kanban für Transparenz.
Genau. Und ganz wichtig, es integriert die Koexistenz mit KI bewusst und mit ethischen Leitplanken von Anfang an.
Der Kernsatz war, skaliere Empathie und Sinn, nicht Kontrolle und Prozess.
Das fasst es gut zusammen. Es ist ein klarer Gegenentwurf zu diesen oft als bürokratisch empfundenen, starren Modellen. Ein Plädoyer für kontinuierliches Lernen und Anpassung in unserer doch sehr komplexen Welt.
Van Linder sieht es ja als Mittelstück einer Trilogie, sagtest du.
Ja, genau. Design Thinking als Fundament, Flow OS als das adaptive Betriebssystem und das Ziel ist dann die agentische Organisation, wo Mensch und KI wirklich produktiv und ethisch fundiert koexistieren.
Ein sehr ambitioniertes Bild für die Zukunft der Arbeit. Und damit wollen wir dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, noch eine Frage mit auf den Weg geben, über die du vielleicht mal nachdenken magst.
Mhm.
Oder vielleicht auch allgemeiner gefragt, wo könntest du, vielleicht auch nur im Kleinen, dieses Prinzip Empathie skalieren statt Prozess skalieren anwenden? Wo könntest du mehr auf gemeinsames Verständnis setzen statt auf starre Vorgaben?
Denk mal drüber nach. Das war's für heute. Bis zur nächsten Analyse.
Tschüss.